Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Feinkost.
Ja, hallo.
Ich bin Bea Schlotz und du bist
Ina Lebetjew.
Feinkost. Der Besser Essen Podcast.
Genau, und wir machen zusammen die Feinkost. Und in der letzten Folge haben wir uns ja mit guten Neujahrsvorsätzen beschäftigt. Und wir haben euch quasi im gleichen Rutsch auch schon gefragt, was wir denn in dieser Folge machen sollen. Und ihr habt euch dafür entschieden, dass wir über das Essen der Zukunft sprechen. Also über die Frage, wie könnte denn eigentlich unser Essen in Zukunft aussehen, und damit meinen wir jetzt auch nicht die nächsten 2 Jahre, sondern damit wollen wir schon ein bisschen mehr in die Zukunft gucken. Hast du denn irgendwelche Vorstellungen? Das Thema kam ja diesmal von mir. Ich verrate auch gleich, was ich mir darunter vorstelle, aber wie sieht es denn bei dir aus, Ina?
Na, ich habe mich gefragt, also ich konnte damit nicht so richtig viel anfangen, ehrlich gesagt. Und ich habe mich gefragt, was du darunter eigentlich verstehst. Also so, die Ernährungstrends der nächsten 10 Jahre oder was? Oder so ganz futuristisches Zeug? Also ich bin gespannt, wo wir heute hier so ein bisschen hinreisen zusammen.
Genau, tatsächlich, meine Idee war wirklich mal in die etwas fernere Zukunft zu gucken. Also gar nicht in die nächsten 10 Jahre, sondern wirklich mal so langfristig zu schauen, wie sich eigentlich unser Essen verändert. Und ich habe da so ein bisschen an Astronautendrinks gedacht, also dass man einfach nur noch alle seine Mahlzeiten in so einer Drinkform kriegt. Da sind alle wichtigen Nährstoffe drin, was vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass durch den Klimawandel Lebensmittelanbau einfach unfassbar schwierig geworden ist und das deswegen gar nicht ausreicht. Deswegen kommt das alles aus dem Labor oder Essen aus dem 3D-Drucker. Das haben wir jetzt zum Beispiel mit In-vitro-Fleisch noch. Oder einfach wie... Also essen wir in 100 Jahren überhaupt noch? Also es kann ja auch sein, dass wir dann plötzlich nur noch irgendwelche Tabletten zu uns nehmen oder so. Und da so ein bisschen rumspinnen, das war eigentlich so ein bisschen die Idee für diese Folge heute.
Was aber auch ein bisschen furchtbar wäre, oder? Also wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf Tischkultur und die guten Sachen des Essens zu sprechen kommen, der gesellschaftliche Aspekt, dann wäre das schon echt traurig, wenn wir nur noch so alles irgendwie reingeschoben kriegen würden über einen Strohhalm oder...
Aus heutiger Sicht stimmt es auch, glaube ich. Aber man weiß ja noch gar nicht, was machen wir denn in 100, 200, 300 Jahren stattdessen? Also vielleicht haben wir dann einfach ganz andere Rituale für Gesellschaft, für Genuss, für wie treffe ich mich eigentlich? Treffe ich mich halt nicht mehr in einem Restaurant mit Freunden und so, sondern macht das vielleicht, keine Ahnung, auf dem Mask, was weiß ich. Also so in der Richtung. Also dass das Essen einfach überhaupt nicht mehr in dem Umfang eine Rolle spielt, einfach weil wir es wegrationalisiert haben und stattdessen viel mehr Zeit haben, uns mit anderen Dingen zu beschäftigen, die uns vielleicht genauso viel Spaß machen. Und das war so ein bisschen die Idee, weil wir hatten ja noch zur Auswahl Essen in der Antike. Das wäre natürlich ein Rückblick gewesen, wie hat sich damals auch durch das Feuer und so weiter Essen verändert. Das war natürlich ein bisschen früher als Antike, klar, aber welche Trends gab es damals so? Dann Mittelalter, wo ja dann auch nochmal viel durch neue Pflugmethoden und so weiter die Landwirtschaft revolutioniert wurde. Oder jetzt halt eben in der Zukunft, und da wollen wir eben, wie gesagt, in die ferne Zukunft schauen. Denn tatsächlich, es gibt ja viele Probleme, die so mit Ernährung auch zusammenhängen. Also wir haben jetzt schon Hunger. Es gibt keine sinnvollen Lösungen, wie man den bekämpfen kann. Aber vielleicht ist halt so ein Essen aus dem Labor, für das ich nicht massenhaft Anbaufläche brauche und gute klimatische Bedingungen und ausreichend Wasser oder so. Vielleicht ist das ja dann die Lösung. Gleichzeitig haben wir ja irgendwie auch das Gegenteil von zu viel Essen, dass eben Millionen Menschen Übergewicht haben. Und auch das ließe sich dadurch eben regulieren. Und dann hat man natürlich dort auch wieder so ein gesundheitliches, so ein Vorteil davon. Einfach weil dann viele Krankheiten, wo Übergewicht ein Risiko ist, zum Beispiel wegfallen könnten. Fällt dir noch irgendwie was ein, was irgendwie dafür sprechen sollte, warum wir in Zukunft anders essen, als wir es heute tun?
Naja, also ich finde, also das hohe Gewicht an sich ist ja nicht das Problem, wenn die Menschen gesund sind, aber dieser Aspekt von, dass wir eben Dinge essen oder Lebensmittel zu uns nehmen, die uns nicht gut tun, ne? Dass es vielleicht auch eine Möglichkeit gäbe, uns so zu konditionieren, dass dass wir gut essen. Also weil im Moment ist es ja auch so, dass wir Gelüsten folgen und dass unser Unterbewusstsein auf diese ganzen krassen Werbebotschaften reagiert, denen wir so verfallen, ohne dass wir es vielleicht auch merken. Oder dass wir es immer präsent haben, dass wir jetzt gerade wieder zu einem Produkt greifen, weil uns jemand dazu bewegt. Mhm. Und wenn das anders wäre, wenn man jetzt sagen würde, man hat Möglichkeiten zu gucken, was braucht dieser Körper in diesen Tagen, Zeiten, abhängig von wie viel habe ich geschlafen oder bin ich gerade an welcher Phase der Menstruation ist jemand, habe ich gerade als Kind einen Wachstumsschub und brauche ganz viel bestimmte Stoffe. So, wenn die Ernährung tatsächlich abgestimmt sein könnte auf das, was wir brauchen, also jetzt mal unabhängig davon, dass man vielleicht gerne immer noch einen Nachtisch mag oder irgendwas, ja, dann wäre das ja erstmal per se ganz gut, also wenn Bedürfnisse tatsächlich erfüllt werden würden durch Essen.
Ja, das finde ich ist ein super interessanter Punkt. Und Claudia, die haben wir ja in der letzten Folge schon gehört, das ist unsere Praktikantin, die uns mittlerweile leider verlassen hat, aber für diese Folge hat sie auch noch mal ein bisschen was vorbereitet und sie hat gesagt, so ihre Horrorvorstellung ist, ich zitiere das mal eben, meine Smartwatch checkt meine aktuellen Daten, schickt sie an den 3D-Drucker, der alle Küchengeräte ersetzt hat und zack, bekomme ich die Mahlzeit ausgedruckt, die ich genau in dem Moment ernährungsphysiologisch benötige. Und was für sie so die Horrorvorstellung ist, finde ich, ist eine so interessante Vorstellung.
Genau, sie meinte noch so, das wäre ja irgendwie nicht so lecker.
Genau, also ich glaube einfach, dass wir probieren ja jetzt schon mit In-vitro-Fleisch und so. Und ich glaube, wenn wir wirklich nochmal 200-300 Jahre irgendwie vorspringen, dann haben wir ja ganz andere Technologien. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann irgendwie auch möglich ist, Essen nachhaltig zuzubereiten, uns damit besser zu ernähren, einfach weil wir viel mehr Nährstoffe aufnehmen, auch gerade die wir brauchen. Und eben gleichzeitig, dass es trotzdem irgendwie lecker schmeckt. Oder man hat halt irgendwie, wie gesagt, überhaupt kein Essen mehr und macht das Ganze halt über Tabletten und dann macht man aber halt einfach andere Sachen. Also wenn man ich glaube, der Wandel dorthin wäre schwierig, aber ich glaube, wenn man das einfach gar nicht anders kennt, dass man eben seine Ernährung durch so einen Drink oder so aufnimmt, dann vermisst man das ja vielleicht auch gar nicht. Also es ist ja heute irgendwie auch so, dass wir aufgewachsen sind mit Fast Food oder so. Aber die Generation meiner Oma, die hatte das nicht und die hat nicht verstanden, was wir an Mc's so gut finden als Kinder.
Wenn wir so nach der Muttermilch also direkt mit irgendwelchen Vollwertflüssigkeiten weitermachen, dann kann es uns ja gar nicht schlecht gehen.
Ja, so ungefähr. Also dann kennen wir es ja nicht anders. Und wenn das dann halt einfach der Weg ist, wie wir uns in Zukunft ernähren, dann ist das halt so. Dann hat halt irgendwas anderes den Stellenwert, den heute Essen hat. Und wir sehen ja auch jetzt irgendwie schon, dass sich dort super viel irgendwie verändert. Also wir haben ja zum einen, also was zum Beispiel auch die Nährstoffe angeht. Also wir haben zum einen das In-vitro-Fleisch, dass man Fleisch essen kann, ohne dass dafür massenhaft Tiere getötet werden müssen. Man braucht dann zwar immer noch das Lab aus den, irgendwas braucht man aus den Mägen von Kälbern.
Genau, ich kann das gleich aufklären. Also ich wollte da ein bisschen später drauf kommen, aber das macht ja nichts. Also In-vitro-Fleisch, ich wusste nämlich nicht genau, was der Unterschied ist zu, keine Ahnung, veganem Hack aus dem 3D-Drucker. Und zwar ist es so, dass das Fleisch im Labor gezüchtet wird. Und die Grundlage für dieses Wachstum sind Stammzellen aus dem Muskelgewebe von Kühen.
Genau.
Und, genau. Und es gibt aber im Moment noch ein großes Problem dabei, weil das Tierleid für der Tiere, die dafür gebraucht werden, um In-vitro-Fleisch herzustellen, absolut noch nicht gelindert ist. Denn diese Nährlösung, auf denen sich dann die Stammzellen vermehren, besteht aus einem Kälberserum und dabei handelt es sich um das Herzblut aus den Föten schwangerer Kühe. Also das Kalb wird sozusagen aus dem Muttertier herausgelöst. Das Muttertier muss natürlich dafür geschlachtet werden. Also es ist doch noch sehr ein sehr, sehr leidensvoller Prozess und wir sind da noch lange nicht auf der entspannten, hey, ich kann Kalbsburger essen, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss, mitnichten. Und also ja, es ist so, dass man da dabei ist, um das zu erforschen und das zu machen, aber es ist natürlich überhaupt noch nicht massentauglich und wie gesagt, auch noch lange nicht perfekt, aber es ist auf jeden Fall eine Art des künftigen, wo kriegen wir denn dann später unser Essen her? Aber wir wollten ja jetzt erstmal auch noch im Heute verharren, ganz kurz.
Genau, ich wollte tatsächlich auch eher so ein bisschen darauf hinaus, dass wir jetzt schon an Alternativen zu herkömmlichen Produktionswegen arbeiten. Also zum Beispiel, indem wir alternative Lebensmittel suchen, eben durch zum Beispiel Soja oder Seitan, dass wir dort eben zum Beispiel auf die tierischen Komponenten verzichten. Da wollte ich quasi eher so ein bisschen hin. Und du hast da auch eine Forsa-Umfrage rausgesucht, ne?
Genau, also beziehungsweise habe ich auf einer Website gelesen, dass es so eine Forsa-Umfrage gab. Und danach ernähren sich heute schon mehr als die Hälfte der Deutschen, also 52% der Deutschen, sogenannt flexitarisch. Also das heißt, sie essen zwar Fleisch, aber eben an drei oder mehr Tagen in der Woche dann schon kein Fleisch mehr und ersetzen Fleisch dann eben durch andere Lebensmittel, wie zum Beispiel, also das sieht man ja auch, also auch wenn man in den Supermarkt geht, sieht man, was sich alles verändert hat. Also man muss im Grunde nur die Augen aufmachen, alle Fleischersatzprodukte, vegane Produkte, vegetarische Produkte, das Angebot ist ja förmlich explodiert. Wir haben Brotaufstriche, also pflanzliche Brotaufstriche aus Gemüse. Es gibt Joghurt aus Kokosmilch oder aus Soja oder so. Und vegane Wurst und Schnitzel und Hackfleisch, habe ich ja vorhin schon gesagt. Also aus Soja, Seitan, Weizen, Erbsen, Lupine ist auch ein Eiweiß, das sehr beliebt ist. Also und die allein, was so an Regalkolonnen eingeräumt worden ist, an pflanzlicher Milch, daran sieht man ja, dass es einen gesellschaftlichen Wandel gibt, der sich vollzieht und der auch nicht mehr aufzuhalten ist. Also, und es ist so, dass die Menschen sich ja zunehmend offenbar dafür interessieren, woher ihr Essen kommt, wie es hergestellt ist. Und ForscherInnen prophezeien, dass das Essen der Zukunft tatsächlich nachhaltig, effizient und gesund sein wird oder sein muss. Also, weil später das Essen auch eine Frage des Sozialprestiges und der Weltanschauung sein wird, heißt es. Also, die Essgewohnheiten des Individuums werden zunehmend ideologischer und als Spiegel des eigenen Wesens betrachtet. So habe ich gelesen.
Das würde ja komplett dem widersprechen, was ich mir so vorstelle. Wobei die vielleicht doch eher so auf die nächsten 50 Jahre gucken und nicht auf die nächsten 500.
Ja, das stimmt. Also, aber wenn du dir jetzt mal anguckst, ich meine, was hatten wir? Wir hatten so in den vergangenen Jahren so Fitnesstrends, wir hatten den Trend der Selbstoptimierung, also die Leute hören auf zu rauchen oder fangen gar nicht erst an. Also ich meine, Gesundheit und Schlankheit sind ja schon auch Aspekte, die eine Rolle spielen und die jetzt schon mit Prestige zusammenhängen, ne? Also in die Richtung geht das schon für mich. So, da habe ich den Eindruck, dass ich mir das gut vorstellen kann, was ich jetzt gerade beschrieben habe, was so Forscherinnen und Forscher meinen, wo es hingeht.
Also man sieht ja jetzt schon so Entwicklungen, die hast du ja eben auch schon angesprochen. Und lass uns doch vielleicht erstmal so in die nahe Zukunft schauen. Da gibt es ja nämlich jetzt auch schon irgendwie schon Ansätze, was man denn da so essen könnte. Und dann haben wir einmal Lebensmittel aus Algen und dazu haben wir just in dem Moment, also wenn diese Folge überall erschienen ist, haben wir vor einer Woche bei unserem Haus-Podcast zurück zum Thema darüber gesprochen, wie cool eigentlich Algen sind. Und tatsächlich, es ist ja unfassbar vielfältig, was man aus Algen alles so machen kann, weil sie auch total nährstoffreich sind und eben auch relativ leicht anzubauen sind. Sie brauchen nicht so unfassbar viel Fläche, sie sind relativ robust und sie sind eben vor allem vielfältig einsetzbar. Also man kennt das ja zum Beispiel als Algensalat, der so beim Sushi dabei ist, dann kann man Sushi darum rumwickeln. Man kann Algen zum Beispiel auch als Suppeneinlage nehmen, dann kriegt es so einen leicht fischigen Geschmack, ohne dass man tatsächlich Fisch verwenden muss. Dann ist es ein Nahrungsergänzungsmittel, es werden Nudeln daraus gemacht. Also da sieht man ja, wie unfassbar vielfältig Algen eingesetzt werden können. Hast du schon mal Algen gegessen? Ist das so deins? Oder?
Ja, also ich bin ja ein großer Sushi-Fan. Ich habe früher vorm Studium sogar noch in einem Sushi-Restaurant gearbeitet, mal für ein Jahr. Und bin ein ziemlicher Fan und finde das sehr, sehr lecker und habe das jetzt aber noch nicht so im alltäglichen, also dass ich jetzt mir Algennudeln zugelegt hätte, habe ich noch nicht gemacht, ehrlich gesagt.
Ja, ich habe es bislang auch nur, also klar, vom Sushi und so. Und ich habe mal eine Zeit lang auch super gerne Algensalat gegessen. Mittlerweile, mir ist dieses Kaugefühl, das irgendwie weich ist, aber dann doch irgendwie einen ziemlich harten Strang irgendwie so hat, nicht so meins. Allerdings habe ich mal Nori-Blätter, also die man ums Sushi rollt, wie gesagt, eben als Suppeneinlage verwendet. Und das war tatsächlich sehr, sehr angenehm. Und ich glaube, da sind wir aber noch am Anfang von dem, was man aus Algen tatsächlich machen kann. Deswegen aber ein vielversprechendes Produkt. Und das andere, das sind vielleicht Insekten, die ja heute auch schon vielerorts auf dem Speisezettel stehen. Und die sind voll mit Eiweiß. Sie sind relativ leicht, sage ich mal, zu züchten. Auch hier ist wieder der Platz irgendwie ganz relevant. Ich brauche keinen Nährboden in dem Sinne, wie ich ihn zum Beispiel für Sojabohnen brauche oder ähnliches. Also von daher, das ist ja auch schon mittlerweile in ziemlich vielen Sachen drin, ne? Also, dass man irgendwie mittlerweile Insekten auch im Supermarkt kaufen kann. Aber ich gebe zu, ich habe noch keine Insekten probiert.
Ich stand mal neben jemandem, der welche gegessen hat.
Das ist das Nächste, wie wir rankommen.
Auf so einem Food-Festival, also so ein Food-Truck-Festival. Und da war das schon so zum Probieren halt so eine Schale Maden oder so. Und aber war ich jetzt nicht so heiß drauf.
Ja, das Nächste, also ich bin am nächsten an Insekten rangekommen, weil wir unseren Katzen einmal ein Katzenfutter mit Insekten gegeben haben. Und unsere eine Katze, die Nuki, die fand es so dermaßen lecker, dass sie das einfach runtergeschlungen hat und uns dann volle Möhre über unseren cremefarbenen Teppich gereiert hat, weil sie sich einfach überfressen hatte. Also das ist meine Erfahrung mit Insekten in Lebensmitteln. Deswegen, ich gebe zu, ich bin nur so bedingt begeistert.
Genau, es ist auch eine Frage dessen, wo du, also an welche Sachen du auch als Kind gewöhnt wirst. Und wenn du natürlich, also ich meine,
wenn du als Kind schon die ganze Zeit aus der Erde die Würmer gepult hast, um sie zu essen, dann hast du damit auch heute keine
Probleme. Nein, aber im Sinne von, wir haben zum Beispiel als Kinder rohe Eier getrunken, ne? Die frischen Hühnereier von meiner Oma in Russland.
Warum?
Weil es gesund war oder so. Also, es war total normal. Oder wenn ich mir vorstelle, dass wir ohne Probleme zum Metzger oder zum Fleischer gehen und rohes Hackfleisch kaufen, um uns ein schönes Hackfleischbrot zu machen, was du jetzt nicht tust, aber ich auch nicht mehr, aber gehacktes Schnitte, ja, oder der gehacktes so Igel, der Mettigel, genau, der. Also ich meine, das ist ja auch kulturell, ich meine, wenn du dir das jetzt mal überlegst, ja, dass da ein roher Fleischbrocken liegt und du formst den hübsch und machst eine Zwiebel oben drauf.
Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so wie mit Blutwurst oder so. Also muss man oder so Innereien essen. Also wenn man damit halt keine Berührungspunkte hat, dann ist die Hürde dafür natürlich sehr viel höher.
Genau, und wenn du reingewachsen bist und bestimmte Sachen eben schon kennengelernt hast, dann ist die Furcht einfach nicht so groß, ne? So.
Ja, aber das spielt ja auch so ein bisschen in unseren nächsten Teilaspekt, den wir uns anschauen wollen, nämlich so ein bisschen auf den Genuss von Essen. Ich habe ja schon gesagt, vielleicht brauchen wir das in Zukunft gar nicht mehr und machen dafür irgendwas anderes, aber jetzt nehmen wir einfach mal die nächsten 100 Jahre, wo wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir definitiv noch essen werden und das auch immer noch so gesellschaftlich überladen ist. Also wir haben ja schon in diversen Folgen über Essen und Genuss gesprochen. Und du hast ja gesagt, dir würde das wahrscheinlich schon fehlen, ne? Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen einordnen, was du so über Zukunft und Küche gefunden hast? Du bist heute so gut vorbereitet.
wir hatten ja schon darüber gesprochen, wir hatten doch eine Folge zu Genuss, oder nicht?
Ja, ja. Mhm. Da haben wir doch mit Herrn Pontius gesprochen.
Genau, der mit seinem Weintraubenbrot.
Ja, stimmt.
Genau, und also da hatten wir ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass es natürlich auch viele Menschen gibt zurzeit, die gar nicht so gerne selbst kochen, weil es viel Zeit beansprucht, weil man viele sich Gedanken machen muss, Kreativität braucht und Ideen und manche einfach sagen, boah, das ist mir einfach alles zu viel, der Alltag ist so aufgeladen mit Arbeit und mit dem, was ich zu tun habe, und wir sind in dieser Pandemie, also das ist ja auch nochmal so sehr prägend, die vergangenen 2 Jahre sind ja völlig anders gelaufen als davor und ja, und das sozusagen dieses keine Zeit haben oder vielleicht auch einfach keinen Bock haben, sich mit Kochen zu beschäftigen, das ist ja total legitim. Und deswegen suchen ja viele Leute schon heute Unterstützung. Also diese ganzen großen Multifunktionsküchenmaschinen, die dir sozusagen das Rezept liefern und also die Idee mitbringen. Und dann brauchst du einfach nur die Zutaten da reinkippen und der Roboter macht alles von alleine und zack, hast du ein fertiges Essen. Das ist ja schon sehr angenehm, ja, und das ist ja die kleine Variante von dem, was uns blüht eigentlich, also weil Roboter, die uns Essen zubereiten, gibt es ja schon, wir wollen ja in Zukunft vielleicht auch nochmal in einer Folge da drauf gucken, also dass Roboter dann in Großküchen helfen, in Kantinen mehr übernehmen, also dass es sozusagen noch technisierter wird, als es jetzt eigentlich schon ist. Und dass das auch in Familienhaushalte rüberschwappen wird, dieser Trend, das sehen Experten halt so ein bisschen voraus. So. Und da frage ich mich dann natürlich, wo der Genuss bleibt, das Abschmecken, das selber probieren oder, also ich meine, ich mache es jetzt auch nicht anders, als Rezepte zu googeln oder Zutaten zu googeln und zu überlegen, was habe ich da oder was will ich nehmen oder ne, was will ich zubereiten und mir dann sozusagen in dem, was das globale Netz so hergibt, irgendwie mir was rauszufischen. Aber ja, also ist halt die Frage, ob du noch gefordert bist, wenn alles durch Maschinen gemacht wird.
Ja, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil zum einen liebe ich alle meine Küchenmaschine und ich habe zuhauf, und andererseits war es jetzt so, als wir im Sommer umgezogen sind, war mit ein Grund, warum wir umgezogen sind, weil wir eine größere Küche wollten, und wir haben sie jetzt auch so groß gemacht, wie sie denn nur ging in der neuen Wohnung, und der Platz reicht immer noch nicht, weil ich immer neue Sachen entdecke und die ich probieren will und die dann aber auch irgendwo gelagert werden müssen, weil in der Nestle Zukunftsstudie haben sie ja gesagt, dass irgendwie die Küchen immer kleiner werden, was natürlich auch mit dem Mangel an Wohnraum zusammenhängt, aber dass man eben, du hast es eben gesagt, irgendwie nur noch ein Küchengerät hat und das macht einfach alles, und dann braucht man halt auch gar keine große Küche mehr, um seinen ganzen Kram dort irgendwie zu lagern oder seine Küchengeräte irgendwo aufzubewahren, sondern dann hat man nur noch ein kleines Tischchen und da steht dann der, ja, ich sag mal, der Thermomix der Zukunft drauf, der wahrscheinlich alles 1000-mal besser noch kann, und dann war's das.
Genau, ich habe nämlich neulich auch einen Podcast gehört über Tiny-Häuser, weil das ja auch so ein Trend ist, der daher ja auch kommt, dass wir weniger Platz haben. Wir zahlen wahnsinnig hohe Mieten. Also es geht sehr, sehr viel unserer ganzen Kraft in das Geld, das unser Wohnen finanziert. Und dann gibt's eben auch viele Menschen, die sagen, ich habe irgendwie das eine Zimmer gar nicht mehr genutzt und so viel Platz brauche ich gar nicht. Und die sich verkleinern und weniger wollen und dafür irgendwie draußen in der Natur sein wollen oder so. Und in dieser Tiny House Bewegung hast du dann halt auch irgendwie 2 Herdplatten, also einfach nur noch ein halbes Herdfeld, was vielleicht auch ausreichen würde, wenn man
alleine wohnt, definitiv.
Genau, man möchte lieber die Arbeitsplatte, mehr Arbeitsplatte haben und dafür weniger von diesem riesigen Herd. Also fand ich jetzt gar nicht so doof zu sagen, ach so, naja, okay, dann spare ich mir halt ein Stückchen ein, koche nur noch auf 2 Platten und dann geht es auch irgendwie.
Also ich hatte in meiner Studienzeit auch nur 2 Herdplatten und einen so einen Tischofen.
Genau, diese also, ganz kleinen Geräte, ne? Wo man, also die so,
ja.
Und Spülmaschinen gibt's ja auch in klein, also ja, also dass alles so ein bisschen kompakter wird, weil man eben ja lieber das Geld nimmt und daraus irgendwie Freizeit macht oder irgendwie was unternimmt oder auf Reisen ist oder so.
Ja, finde ich auch. Und vor allem, weil man sich dann quasi diese Gesellschaft und auch dieses gemeinschaftliche Kochen ja woanders holen kann. Also zum Beispiel, wir reden ja auch häufig, wenn wir über Stadtentwicklung sprechen, so über Quartiere. Und dann kann es halt auch einfach sein, dass man zwar in den Wohnungen gar nicht mehr so große Küchen hat, aber dafür so Quartiersküchen, in denen man sich so eine Art Gemeinschaftsraum, so eine Art Gemeinschaftsküche, wo man sich halt dann trifft und dort irgendwie groß kochen kann, dann braucht man auch die ganzen Geräte nicht zu Hause, sondern sie werden dort zur Verfügung gestellt und man kann das Ganze dann eben anmieten und einfach nur hoffen, dass es dann nicht aussieht wie jede durchschnittliche Büroküche.
Ja.
Dreckig. Auf jeden
Fall. Sowas ist doch dann aber irgendwie auch was. Also nur weil wir quasi von unserem heutigen Koch- und Essverhalten weggehen, heißt es ja nicht, dass nicht andere Angebote diese Lücke füllen können. Weil es ist natürlich immer auch eine Frage des Platzes. Und es ist natürlich auch nicht immer nur eine Frage des Platzes in der eigenen Wohnung, sondern ja auch dort, wo die Lebensmittel tatsächlich herkommen. Wir haben vorhin schon ganz kurz über In-vitro-Fleisch gesprochen. Da ist es ja nämlich auch einfach so, dass wir überlegen müssen, wie wollen wir die Flächen, die wir aktuell haben, sinnvoll nutzen, um möglichst alle Menschen, nein, nicht möglichst, um unbedingt alle Menschen auf der Erde tatsächlich auch ernähren zu können. Und dort haben wir einfach unfassbar viel Fläche. Das wird irgendwie in der Monokultur benutzt. Dann kann dort jahrelang nichts mehr wachsen. Und da muss man jetzt eben einfach gucken, okay, wie gehen wir damit um? Die Bevölkerung wächst, das Klima wird immer komplizierter, um tatsächlich auch nachhaltig und langfristig anbauen zu können. Wo kommt also in Zukunft unser Essen her? Das ist natürlich die ganz zentrale Frage, ne?
Also ja, es gibt so verschiedene Ansätze, die da genannt werden im Netz, also solche Symbioseprojekte zum Beispiel, wo du auf der einen Seite eine Fischzucht hast und einen Erdbeeranbau und das Wasser, das Abwasser von den Fischen nährt sozusagen die Erdbeeren gleich mit. So, also fand ich ganz interessant. Oder sogenanntes Underground Farming, also Anbauflächen unter der Erde oder im Meer zum Beispiel. Also okay. Es gibt einen alten Schweizer Stollen, in dem früher Sprengstoff getestet wurde und der jetzt benutzt wird, um unter der Erde Salat anzubauen. Das läuft noch nicht so ganz prima, weil man Schwierigkeiten hat, das Tageslicht zu imitieren. Aber also was ja wahrscheinlich auch wirklich elementar ist, damit der Salat schön wächst. Aber genau, das sind so Versuche. Und dann hatte ich gelesen, so diese ganze Urban Gardening, New Gardening oder Vertical Farming Bewegung, also dass man Orte, wenn man in der Stadt lebt, dass man Orte neu interpretiert, dass Lebensmittel an Fassaden wachsen können, dass es Dachgärten gibt, dass eben Gemeinschaftsgartenprojekte existieren, also aus der Kleingartenbewegung heraus noch mehr den Anbau von Lebensmitteln in die Stadt zu ziehen. Und wenn man mal bedenkt, dass zum Beispiel Bienen in der Stadt sehr viel mehr Nahrung finden, sehr viel mehr Blumen und Blüten finden und dass es sehr viel besserer Honig ist oder auch ein viel, viel höherer Ertrag als inzwischen auf dem Land zwischen den Monokulturen, dann verändern wir ja auch mit unserem kulturellen Verhalten ja auch die Natur um uns herum, ne?
Ja, voll. Und ich möchte auch noch auf einen Aspekt eingehen, den du jetzt noch gar nicht genannt hast. Und ich bin ja aber hier für den Blick in die weit entfernte Zukunft verantwortlich. Und ich musste nämlich ein bisschen an Mark Watney denken, also an den Marsianer, der ja im Buch dann, und ich glaube auch im Film, dann quasi auf dem Mars zurückgelassen wird, aus Versehen. Und dann eben guckt, okay, wie kann ich hier überleben? Und dann baut der zum Beispiel eben auf dem Mars Kartoffeln, glaube ich, an. Und dann isst er halt die ganze Zeit so seine Kartoffelchen, bis ihm alles um die Ohren fliegt. Und dazu gibt es ja auch jetzt schon Forschungen. Also auch jetzt gibt ja auf der ISS-Station und auch mit anderen Raumfahrtsexpeditionen die Forschung daran, wie man im Weltall Lebensmittel anbauen kann. Und dann kann man eben zum Beispiel auch auf den Mond zum Beispiel ausweichen, weil wir unsere Erde so zugrunde gerichtet haben, dass wir einen neuen Planeten dafür brauchen. Also auch dort gibt es ja immer wieder Bemühungen, die dann eben gucken, wie können wir denn in auch entfernter Zukunft Lebensmittel anbauen. Und das finde ich ist ein super interessanter Aspekt, weil das ja schon noch so ein bisschen dahin deutet, dass man davon ausgeht, auch zum Beispiel bei NASA und Co., dass wir in Zukunft nach wie vor essen. Also keine Labortabletten und keine Drinks, sondern wirklich Lebensmittel, die angebaut werden müssen. Und ich finde, das ist irgendwie ein ziemlich interessanter Aspekt, dass das offensichtlich doch ein langlebigeres Verfangen ist, das mit dem Kochen und Essen zu bereiten und Essen anbauen, als man das sich vielleicht vorgestellt hat.
Aber auch ein super trauriger Aspekt, der Gedanke, dass wir es schaffen, den Planeten zugrunde zu richten und ihn für unsere Nachkommen nicht mehr lebenswert zu.
Ja, wobei ich glaube, selbst wenn wir diese Problematik mit dem Klimawandel nicht hätten, wäre diese Forschung natürlich unfassbar interessant, einfach was Besiedlung von neuen Planeten angeht. Wobei der Mond natürlich kein Planet ist, aber trotzdem, also dass man auch dort irgendwie in diese Richtung guckt, ist ja dann auch fernab unserer aktuellen Klimakatastrophe gar nicht so super überraschend. Ich frage mich aber, was können wir denn dann aus dieser Folge mitnehmen? Was verändert sich denn in Zukunft? Also wir sind uns schon mal sicher, es wird sich etwas verändern, aber es ist alles tatsächlich noch, wie es mit der Zukunft halt leider immer so ist, noch ein bisschen schwierig zu sagen, ne?
Genau, aber was ich schön finde an all dem, worüber wir gerade gesprochen haben, ist auch so der Gedanke dieses, dass man Lücken nimmt und was Neues erfindet und Gemüse hinpflanzt, wo Platz ist, dass wir also, ja, dass wir im Grunde nach Wegen suchen, wie wir auch Dinge mal wieder anders machen können, auch wenn das erstmal natürlich auch vielen Leuten Angst macht. Menschen, die von der klassischen Landwirtschaft leben zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, dass wenn tatsächlich dann sich mal irgendwas entwickelt, das konkurrenzfähig ist. Also ich hatte jetzt gelesen, Ingenieure arbeiten so an Visionen für vertikale urbane Farmen und da könnte ein Gebäude mit 30 Stockwerken rund 50.000 Menschen mit Gemüse, Früchten, Eiern, Fisch und Hühnerfleisch versorgen. Also das finde ich
das
jetzt schon.
Das klingt unfassbar viel.
Ja, also ich finde das auch sehr, sehr beeindruckend. Und wenn, ich sag mal, wenn das kommt, natürlich sorgt es auch dafür, dass das woanders Leerlauf entsteht und dass andere Formen der Lebensmittelherstellung oder der Zubereitung oder der Entwicklung eben wegfallen, wo neue Ideen entstehen. Aber so ist es ja wahrscheinlich immer. Also ich finde, dass es schon spannend ist zu sehen, okay, wenn wir alle versuchen, auch Dinge neu anzugucken und zu überdenken und was anderes zu machen, und zwar mit jedem Einkauf, den wir im Grunde jetzt tätigen, um uns zu ernähren, dann ist es doch eigentlich sehr, sehr aufregend, jeden Tag aufs Neue.
Und damit sage ich erstmal vielen, vielen Dank, Ina, für diese tollen Einblicke in das Essen der Zukunft.
Na, und wir danken natürlich auch Claudia Peissig, unserer Praktikantin, die Grundlagen recherchiert hat für diese Folge.
Wir verabschieden uns jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Alles Gute euch.
Feinkost. Der Besser Essen Podcast.